Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema des heutigen Abends lautet Mut zur Wirklichkeit, die Bedeutung des Dokumentarischen für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Vorweg, das ist natürlich ein großer, gewichtiger Titel. Beide oder verschiedene Begriffe benötigen der etwas näheren Erläuterung Wirklichkeit. Wir haben, glaube ich, inzwischen insgesamt ein erkenntnistheoretisches Problem mit diesem Begriff, nicht erst seit gestern, schon seit geraumer Zeit, nur durch die Digitalisierung wird die Konstruiertheit gesellschaftlicher Wirklichkeit immer evidenter. Sie wird entlarvt dadurch gewissermaßen. Und wir tun uns immer schwerer, uns auf eine oder mehrere Großerzählungen, die gesellschaftliche Wirklichkeit konstituieren, zu einigen. Zunehmend konkurrieren mit den Mainstream-Medien, die diese Wirklichkeit konstruiert haben, kleine Erzählungen, Randerzählungen, kritische Erzählungen, sodass uns so ein bisschen die Wirklichkeit, und ich glaube, das ist etwas, was wir alle spüren, in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen zu entgleiten droht. Insofern sei vorweggeschickt, dass wenn wir hier über Wirklichkeit sprechen, sozusagen ist das die Gesamtsituation, die wir als Hintergrundrauschen quasi vor Augen haben wollen und müssen. Dann der zweite Begriff ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen und die Bedeutung des Dokumentarischen davon. Wir sind angetreten, hier durchaus kritisch mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen umzugehen. Gleichwohl wird man immer sagen müssen, dass es sich um ein weites Feld handelt. Dass man, auch wenn man kritisiert, immer gleichzeitig konstatieren muss, dass wir immer noch an den verschiedensten Stellen, teilweise versteckt, aber sie sind da, sehr qualitativ, sehr hochwertige Angebote haben, die gleichwohl gut und spannend erzählt sind, die Spuren hinterlassen im gesellschaftlichen Kontext, im Meinungsbildungsprozess. Trotzdem würde ich die Behauptung wagen, dass die Tendenz deutlich ist, dass in den letzten 20, 25, 30 Jahren bestimmte Schwerpunkte gesetzt wurden, die, so würde ich mal die Behauptung wagen, nicht immer im Einklang eigentlich damit stehen, was der politische Auftrag ist, den die Rundfunkanstalten, die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich zu erfüllen haben. Insofern können wir vielleicht von einer Dynamik sprechen, die Marktkräfte auf der einen Seite derzeit sehr stark macht und die demokratisch-humanistischen Ideale auf der anderen Seite es zunehmend schwerer macht, sich Gehör zu verschaffen. Der User Value, der von den Marktkräften beschworen wird, wird häufig genug gegen den Public Value ausgespielt. Emotionalisierung, ja, Hysterisierung wird gegen sachliche Differenzierung ins Feld geführt. Und leider ist es, und da sprechen die Quoten mitunter eine eindeutige Sprache, so, dass es beim Publikum immer wieder auch, nicht nur, aber immer wieder auch gut anzukommen scheint, wenn eben sich die Medienproduzenten versuchen, auf diesem Feld des User Value besonders zu profilieren. Es geht hier um das Dokumentarische, das ist der dritte Begriff. Und meine nächste Behauptung wäre, dass Dokumentaristen, die sich einem gründlichen zweiten Blick verpflichtet fühlen, die dem rundfunkstaatsvertraglich festgelegten Auftrag eigentlich entsprechen wollen, oft die Zeche zahlen in diesem System, weil sie immer weniger Freiräume vorfinden und weil dort, wo sie Freiräume noch möglicherweise finden, die Finanzierung immer schmäler wird, um dem eigentlichen Auftrag entsprechen zu können. Insofern ist letzten Endes die Schlussfolgerung gewesen, die am sozusagen bei der Konstruktion dieses Panels am Ende stand, dass das System reformiert werden muss und dass unter anderem eine Präzisierung des Auftrages notwendig ist. Und deswegen sind wir heute hier in einer interessanten Runde, die ich Ihnen jetzt gleich vorstellen möchte. Letzten Endes geht es darum, dass wir uns die Frage stellen, ob nicht vielleicht der Auftrag einer Reform bedarf. Und einige von Ihnen werden es wissen, seit einiger Zeit gibt es eine solche Kommission, die Kommission AUS, ein böses Omen, AUS, Auftrag und Strukturoptimierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Denn die Politik hat erkannt, dass es einerseits Handlungsbedarf gibt, aus den gerade schon genannten Gründen. Auf der anderen Seite ist man natürlich auch alarmiert, weil die Kosten aus dem Ruder zu laufen drohen. Und insofern ist man wieder einmal dabei, den öffentlich-rechtlichen Auftrag und die Strukturen des öffentlich-rechtlichen Systems zu überarbeiten. Ich darf Ihnen kurz meine Gäste vorstellen. Zu meiner Rechten Dietmar Post, Filmregisseur und Labelmacher, gründete 1997 mit seiner Partnerin Lucia Palacios die Produktionsfirma Play Loud Productions. hat eine ganze Reihe von Filmen gemacht, unter anderem Grimme-Preis 2008 für Monks, The Transatlantic Feedback, eine weitere Grimme-Preis-Nominierung 2016 für deutsche Popzustände. Herzlich willkommen, Dietmar Post. Ganz links Ulrich Teusch, Professor für Politikwissenschaft, Publizist, Buchautor. Kritische Perspektiven auf soziale und politische Prozesse sind sozusagen sein Markenkern. Er hat eine Reihe von Büchern geschrieben. Eines ist, der Titel lautet, Was ist Globalisierung? Ein weiteres, Die Katastrophengesellschaft. Und das jüngste Buch, auf das wir uns heute vor allem beziehen, ist das Buch Lückenpresse, Das Ende des Journalismus, wie wir ihn kannten. Ulrich Teusch hat den Roman Herzog Medienpreis 2013 für ein Radio-Feature bekommen, SWR 2, glaube ich, nicht schwindelfrei über Lügen in der Politik und mischt sich in öffentliche Debatten mit seiner publizistischen Arbeit, unter anderem auch als Radioautor, immer wieder ein. Herzlich willkommen, Herr Teusch. Dann zu meiner Linken, von der Linken. Malte Krückels, Staatssekretär für Medien und Bevollmächtigter des Freistaats Thüringen beim Bund seit Dezember 2014, Mitglied der Strukturkommission AUS, Auftrag und Strukturoptimierung, und in dieser Funktion unter anderem heute auch hier, weil wir uns natürlich so ein paar Insights, sage ich mal, erhoffen. Studium der anglizistischen Linguistik, Germanistik und Film- und Fernsehwissenschaft in Bochum. Sie haben mir gerade noch gesagt, Sie haben auch einen Videopreis mal mitgegründet, oder?
Videofestival.
Das Videofestival in Bochum. Die Thematik ist Ihnen also nicht fremd, deswegen sind Sie ja auch der Bevollmächtigte für Medien. Nach dem Studium wissenschaftlicher Mitarbeiter in Bochum, verschiedene Tätigkeiten im Medienbereich, unter anderem beim Grimme-Institut, und verschiedene Tätigkeiten für die Linke. Und herzlich willkommen, Herr Krückels. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Und schließlich zu meiner Rechten, Günter Wallraff. Muss man eigentlich nicht so viel dazu sagen. Enthüllungsjournalist und Schriftsteller. Sein Buch Ganz unten von 1985 ist das erfolgreichste Sachbuch in Deutschland seit 1945, offenbar immer noch. Er hat zahlreiche Filme, Reportagen, Bücher zu sozialen und politischen Themen geschrieben. Klaus Bettnarz hat mal über ihn gesagt, wenn es ihn nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. Er ist schlicht und ergreifend ein Monolith in der deutschen Nachkriegsgeschichte, nicht nur in der Mediengeschichte. Man hat sich natürlich auch an einer Person wie Günter Wallraff gerieben, aber wir sind froh, dass er heute hier ist. Wir sind dankbar für 55 Jahre Tätigkeit. Ohne Sie wäre die Bundesrepublik Deutschland nicht das, was sie heute ist. Jetzt genug der Lobhudelei. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir haben hier zwei leere Stühle stehen. Auf einem steht, liegt inzwischen eine Jacke und eine Tasche. Eingeladen war auch natürlich ein Vertreter des öffentlich-rechtlichen Systems, namentlich Patricia Schlesinger, die sich hat entschuldigen lassen und dann erst Martina Zöllner und dann Johannes Unger aus der Dokumentationsabteilung schicken wollte. Kurzfristig hat auch Herr Unger leider abgesagt. Es ist ein bisschen schade. Wir hätten lieber mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen statt über das öffentlich-rechtliche Fernsehen gesprochen, zumal in so einer prominent und interessant besetzten Runde. Deswegen bleibt ein Stuhl leer. Ein anderer Stuhl bleibt ein bisschen stellvertretend leer. Wir sind hier zu meinem großen Bedauern eine reine Männerrunde. Wir haben im Vorfeld dieser Veranstaltung, und ich muss dazu sagen, wir haben keinen so einen wahnsinnig langen Vorlauf gehabt, es waren etwa nur 6-8 Wochen, auch intensiv nach weiblichen Podiumsteilnehmerinnen gesucht und haben insgesamt sogar mehr Frauen als Männer angesprochen. Aber wir haben einfach für dieses Podium leider keine Frau gewinnen können. Das hat nun damit zu tun, dass es auf der Seite der Politik leider nur eine Frau gibt, in ihrer oder zwei, Heike Raab und
Frau Garnbauer aus Bayern.
Aus Bayern, die ist dann relativ neu, die hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm, jetzt haben sie mich erwischt. Ich kann auch dem Sender natürlich nicht vorschreiben, wen er schickt und ob überhaupt jemand schickt. Und wir haben eine ganze Reihe von Medien, Journalistinnen auch angesprochen, aber und auch Wissenschaftlerinnen, aber wir haben leider keinen Erfolg gehabt. Insofern bleibt auch dieser Stuhl leer. Bitte sehen Sie es uns nach. Es war keine, also hier ist keine Verschwörungstheorie am Werk. Wir hätten wirklich sehr gern auch die weibliche Perspektive gehabt und auch weitere Perspektiven. So bleiben wir nun unter Männern. und versuchen uns dafür auf Inhalte vielleicht zu konzentrieren. Mein Name ist Thorolf Lipp, ich bin selber Filmemacher und kleiner Produzent, nämlich Rucksackproduzent, der ganz viel auch selber macht. Ich bin im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm. Wir sind Deutschlands größter Filmverband mit knapp 1000 Mitgliedern und ich hatte die Freude, diese Veranstaltung heute hier vorbereiten zu dürfen. Herr Teusch, nicht die Lüge kennzeichnet den Mainstream, schreiben Sie, sondern die Lücke. Was genau meinen Sie damit in Ihrem Buch Die Lückenpresse?
Also Lücken kennzeichnen jedes Medium, ganz generell, egal ob alternativ oder Mainstream. Lücken kann Unterschiedliches bedeuten. Es kann die Lücke im Wortsinn sein, dass also eine Nachricht, die wichtig ist, überhaupt nicht gemeldet wird. Es kann sich um Nachrichtengewichtung handeln, dass eine Nachricht gepusht wird, wenn sie passt, oder unten gehalten wird, wenn sie nicht passt. Es kann sich beziehen auf das Messen mit zweierlei Maß, was auch sehr verbreitet ist. Folge davon kann sein, dass sich bestimmte Sprachregelungen etablieren oder Political Correctness. Wenn sich solche Lücken häufen und wenn es immer die gleichen Lücken sind, ich rede jetzt nur vom Mainstream zunächst mal, also ist klar, was damit gemeint ist, also die etablierten Leit- und Qualitätsmedien, wie sie sich selber nennen. Wenn sich dann im Mainstream immer wieder die gleichen Lücken auftun, entstehen die sogenannten Narrative, also die großen journalistischen Erzählungen und Deutungsmuster, in die dann, also die dem einzelnen Journalisten Probleme bereiten können oder ihm die Arbeit erleichtern. Probleme bereiten sie den eher kritisch eingestellten Journalisten, weil die dann die Schwierigkeit haben, wie gehen sie mit einer Nachricht um, die nicht ins Narrativ passt? Sollen sie den Mut haben, die Courage haben, das weiterzuleiten oder nicht? Für die eher angepassten Journalisten ist es bequem, weil die sagen, ja, das passt, das melden wir und das passt nicht. Das lassen wir dann lieber mal außen vor oder hängen es tiefer. Und wenn sich solche Narrative etabliert haben, dann wird es gefährlich. Dann kann man auf Basis dieser Narrative natürlich dann auch gelegentlich Kampagnen machen oder sogar regelrechte Propaganda. Das ist so im Kern das Argument. Das wäre jetzt alles kein großes Problem, wenn es innerhalb des Mainstreams genügend Pluralität gäbe, sodass das eine Medium die Lücke hinterlässt und das andere sie füllt. Das war in den 70er Jahren, würde ich mal sagen, noch so, wenn man die beiden großen Frankfurter Zeitungen seiner Zeit vergleicht. Also wenn man einen NATO-Kommentar des Eisenfressers Adalbert Weinstein in der FAZ gelesen hat und einen Kommentar des Friedensbewegten und ich glaube auch vom Verfassungsschutz beobachteten Anton Andreas Guha in der Frankfurter Rundschau, dann hatte man zwei grundsätzlich unterschiedliche Perspektiven. Oder wenn es uns zum Thema Rechtsstaat ging, Roderich Reifenrath bei der FR war was anderes als Friedrich Karl Fromme bei der FAZ. Heute verdankt die FR ihr Überleben, glaube ich, dem FAZ-Verlag inzwischen. Es gibt immer noch Unterschiede, aber es gibt das, was auch ganz normale, in Anführungszeichen, also unverdächtige Beobachter wie Thomas Mayer als Homogenisierung des Mainstreams bezeichnen oder Johannes Grotzki als Gleichklang oder ich sage, es bildet sich sozusagen eine Mainstream-Phalanx, wo zu beobachten ist, dass bei allen neuralgischen Themen, Neoliberalismus, Russland, Syrien, jetzt kann ich jetzt die ganze Palette aller wichtigen Themen aufzählen, wo sich da im Mainstream ein Gleichklang herausbildet.
Sie sagen in Ihrem Buch sehr einleuchtend, dass es so eine goldene Zeit des Journalismus gab, das ist im Fernsehen eigentlich ähnlich, auch die gleiche Zeit, so zwischen 1965 und 1985, 90 etwa. Das scheint ja so ein Referenzpunkt zu sein. Warum, glauben Sie, war das damals so? Und warum kann man das als goldene Zeit bezeichnen?
Naja, goldene Zeit würde ich nicht sagen, es war auf jeden Fall anders als heute. Ja, es war mehr Pluralität und es waren sehr viele journalistische Überzeugungstäter unterwegs. Ne? Das war nicht immer angenehm, wenn man Gerhard Löwenthal gehört hat oder die Pendants auf der Linken, aber es gab diese Pluralität, es gab wirklich Differenzen. Es gab ja auch innerhalb wenn man die beiden großen Volksparteien vergleicht, also SPD, CDU, die damals noch Volksparteien waren, hatten ja auch Differenzen, die deutlich herausgearbeitet wurden. Das hat sich inzwischen geändert und das sind so die großen, also dass es so war, hing natürlich mit gesellschaftlichen Aufbruchserscheinungen zusammen. Die Studentenbewegung hat mit Sicherheit einen großen Einfluss ausgeübt, ne? Mehr Demokratiewagen, sozialliberale Koalition und ähnliches. Das hat sich alles inzwischen geändert und also diese Rahmenbedingungen haben sich geändert. Es ist gleichförmiger geworden und was diese Rahmenbedingungen angeht, ist noch ein anderer Aspekt, glaube ich, wichtig. Die 60er, 70er Jahre, auch durch die frühen 80er Jahre, waren Zeiten, in denen es, um den Merkel-Spruch aufzugreifen, uns relativ gut ging und zwar auf vergleichsweise hohem Niveau. Es gab kaum gesellschaftliche Krisenerscheinungen, wenn man mal von Terrorismus und ein paar Dingen absieht, erste Krisenerscheinungen in der Wirtschaft, aber es war ein relativ hohes Maß an Stabilität. Das hat sich inzwischen grundlegend geändert. Ja, wir haben mit viel mehr Krisen, Konflikten, auch global gesehen, mit viel mehr Kriegen zu tun. Die gesellschaftlichen Fliehkräfte verstärken sich, die Polarisierung nimmt zu. Und da kommen jetzt, glaube ich, kommt ein ganz wesentlicher Punkt, den ich auch im Buch versuche deutlich herauszuarbeiten, wo aber kaum jemand wirklich drauf eingeht, da kommen die Besitz- und Kontrollstrukturen der Medien sehr viel stärker zur Geltung, als sie das in den 60er, 70er Jahren getan haben. Damals konnte man sich Liberalität leisten, heute haben viele den Eindruck, dass man sich diese Liberalität nicht mehr leisten kann. Die Medien, soweit sie privatwirtschaftlich organisiert sind, sind überwiegend Konzernmedien. Soweit sie öffentlich-rechtlich sind, stehen sie unter starkem politischen und auch ökonomischem Druck inzwischen, legitimieren sich über die Quote und so weiter. Und wenn diese Besitz- und Kontrollstrukturen so dominant sind, wie das im Moment ist, in anderen Ländern ist es noch viel schlimmer, in den USA Anfang der 80er noch 50 Unternehmen, Medienunternehmen, heute noch 6 transnationale Konzerne, die sich den Medienmarkt teilen. Ja. Es gibt andere, Australien ist noch schlimmer. Wenn diese Machtstrukturen im Medienbereich jetzt auf diese gesellschaftlichen Krisenerscheinungen treffen, ja, dann ergreifen die Medien viel stärker Partei. Sie werden aus Mainstream zu Establishment-Medien. Ja. So ist.
Aber Herr Wallraff, Sie sind doch der Mann von RTL, so werden Sie doch jetzt manchmal auf der Straße angesprochen, habe ich gesehen. Das passt natürlich nicht ganz mit Herrn Teuschs Analyse zusammen, wobei ich natürlich schon glaube, dass er im Prinzip recht hat. Aber Sie füllen auf einmal eine Lücke, wo man Sie zunächst mal gar nicht vermutet hätte.
Nun, das hat natürlich eine Vorgeschichte. Meine Sender sind Arte, Dreisat, dritte Programme. Ich warne vor RTL, ich glaube, hier sind nicht die, in Gefahr sind, diesem Privatfernsehen aufzusitzen. Aber das Problem liegt an den Öffentlich-Rechtlichen. Ich hatte immer größere Probleme, überhaupt da noch etwas unterzubringen. Ich habe mit den Redakteuren gute Erfahrungen gemacht, aber die Altvorderen, die Sendegewaltigen oder auch die Hausjuristen, die waren davor. Und da war es nachher schwieriger, mit denen ein Übereinkommen zu erzielen, als mit den Kollegen Redakteuren. Und als das immer schwieriger wurde und ich nachher mehr Arbeit hatte, Themen überhaupt im Vorfeld durchzusetzen und dann oft noch eine Hausjuristin, ich erinnere mich noch an einen Sender, als es wirklich um Straftatbestände eines Anwalts ging, der hier serienweise mit terroristischen Psychoterrormethoden Betriebsräte aus den Betrieben entfernte und ich dem aber beikam, Büro Schreiner zum Beispiel oder Naujoks, Büro Schreiner annoncieren bereits, wir machen nicht alles, was Recht ist. Das Recht des Stärkeren liegt in der Natur einer jeden Sache und es gewinnt, wer Taktik und Technik am besten beherrscht. Und der Urheber dieser Methoden, Naujoks, hat das Buch Kündigung von Unkündbaren veröffentlicht, also eine einzige Aufforderung zum Rechtsbruch mit Willensbrechungsmethoden. Als ich das thematisierte und dann auch mit versteckter Kamera sowas sichtbar machte, wurde das absolut, selbst durch unkenntlich machen war es nicht mehr möglich, sowas zu senden. Und als ich dann noch im Manuskript diese Methoden auch Vorschlag schrieb, die Hausjuristin, das ist juristisch doch völlig korrekt. Dann dachte ich, wo bin ich denn hier gelandet? Wessen Interesse werden dann hier inzwischen wahrgenommen? Und dann bin ich auf RTL zugegangen oder habe hier über ihren Akademiepräsidenten Gerd Schmidt, der hat das für mich gemacht, ich kannte mich da nicht aus, und gesagt, hier, ich könnte mir hier in so einem Privatsender so ein Format vorstellen, Team Wallraff, wo jüngere Kollegen, ich komme ja auch nicht mehr überall rein, altersbedingt, ich habe zwar noch eine gute Maskenbildnerin, es gibt auch noch einen Beruf, da kommen sie aus 60-Jährigen noch unter, wer weiß das? Kein Problem übrigens. Praktikant, ja, ein Dauerberuf geworden für viele. Und der ist dann Gerd Schmidt auf RTL zu und die waren am Anfang ziemlich irritiert. Die dachten, ich wollte sie unterwandern, kann ja noch passieren. Aber siehe da, da ist ein Format entstanden, das habe ich auch im Vertrag durchgesetzt, ein Format entstanden, wo sie bis in die letzte Instanz Prozesse führen, was bei den Öffentlich-Rechtlichen überhaupt kein Problem ist. Die haben im Vorfeld sowas verhindert. Und hier laufen die drei richtigen Prozesse. Ja, die schlimmsten prozessieren Marseille-Kliniken, die hier in Berlin auch zum dreimal haben wir die heimgesucht. Grausamste Zustände in Pflegeheimen, im Altersheim, wo Menschen wirklich nicht nur würdelos behandelt werden, sondern zum Teil zu Tode kommen, wo Menschen, wo das Pflegepersonal krank wird, diesen Zuständen unterworfen sind. Dann prozessiert Zalando und Helios, auch ein Konzern, die 18% Gewinn ihren Aktionären versprechen im Pflegebereich. Ist doch klar, das geht nur auf Kosten des Standards, auf Kosten der Hygiene. So, und da ist bei RTL gewährleistet, dass die bis in die letzte Instanz diese Prozesse durchführen, bis zum Notfalls Europäischen Menschengerichtshof. Und das verschlingt Hunderttausende. Und dass auch ein Etat vorhanden ist, ja, der das gewährleistet. Es gibt Themen, da sind sie ein halbes Jahr unterwegs und müssen nachher sagen, nein, es reicht nicht. Ja, die Beweisführung reicht nicht. Von Öffentlich-Rechtlichen, sie haben das hier alles ausgerechnet, durch Kollegen im Dokumentarfilm, ich glaube, 120 Euro am Tag ist da ausgerechnet die Tagesgage, wenn Sie die ganze Zeit brechen. Und hier ist ein Format entstanden. Und da muss ich sagen, ich nutze diesen Sender, werde aber nicht benutzt. Das ist der Unterschied. Und ich erreiche, und das ist für mich auch noch wichtig, ich erreiche diejenigen, die in solchen Verhältnissen auch arbeiten. Und das sind zum Teil auch Jüngere. Nicht leider bei den Öffentlich-Rechtlichen 60 plus, gut, gehöre ich auch dazu, aber hier erreiche ich diejenigen und da gibt es auch eine Wechselwirkung. Und nach jeder Sendung melden sich an die 100, die in ähnlichen Verhältnissen sind. Und dann habe ich auch inzwischen ein Büro gegründet, das finanziere ich aus meinen Ersparnissen, Workwatch, und auch eine Stiftung, wo ich jüngere Kollegen, ja, fördere, die dann wiederum undercover in solche Bereiche reingehen. Also der Sender ist zurzeit noch bereit, ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht, weil die investieren da viel und 3-4 Sendungen im Jahr ist für die auch nicht so gerade das Gelbe vom Ei. Solange ich mache das immer für ein Jahr, setze ich das fort, solange ich diese Möglichkeit habe. Leider bin ich seitdem bei den öffentlichen Rechtlichen fast persona non grata.
Aber das ist ja schon interessant. Ne? Sie sind ja im Grunde ihrer Haltung treu geblieben seit 50 Jahren. Sie sagen, man muss sich verkleiden, um die Gesellschaft zu demaskieren, man muss täuschen und sich verstellen, um die Wahrheit herauszufinden, und Sie begründen das, darüber kann man sicher diskutieren, mit einer verantwortungsethischen Haltung. Es geht um das Gelingen von Gesellschaft, das ist ja so ein bisschen auch die Frage. Ne? Und wer da das Recht hat und die Pflicht, wohin zu pieksen. Ihr Verhältnis zu den öffentlich-rechtlichen Sendern war ja immer schon ambivalent. Ich habe jetzt gerade noch mal den Film gesehen, der jetzt gerade über Sie gemacht worden ist, von Lutz Hachmeister. Da sagt Klaus Bettnarz, wenn es ihn nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. Und Sie haben genauso aber auch Antagonisten in den öffentlich-rechtlichen Sendern gehabt. Trotzdem ist es doch verwunderlich, dass es jetzt offenbar bei den Öffentlich-Rechtlichen für ihre Anliegen und Zugänge gar kein Verständnis mehr gibt.
Ja, gar keins will ich auch nicht sagen. Bei den Redakteuren, bei den Kollegen habe ich etliche, die gerne mit mir lieber heute als morgen was Neues machen würden oder auch mit meinem Team. Also kann ja auch noch passieren. Aber ich habe den Eindruck, der Spielraum ist immer geringer geworden. Immer noch vor sich. Und wenn, dann wird es in die Nachtstunden verbannt. Das wissen doch alle hier Dokumentarfilmkollegen, ja, die sich wirklich Themen vornehmen, die auch wichtig wären, zu bester Sendezeit gesendet zu werden. Nach 22.30 Uhr ist das Normale. 45 Minuten ist schon eine gute Zeit. Und ZDF 12 Formate im kleinen Fernsehspiel, habe ich früher auch mal was für gemacht. Das läuft dann so als Alibi. Und von daher gesehen finde ich das schade. Übrigens Öffentlich-Rechtliche, da bin ich ja nun gebrannt. Und hier mein Freund, der Regisseur Jörg Förer, ist ja auch hier. Dessen Karriere wurde beendet, nachdem der zwei ganz wichtige Filme mit mir gemacht hat. Einmal der Bildfilm, ja, da gab es noch keine versteckte Kamera. Da mussten wir noch mit einem Trick, mit einer List bei der Bild ersten Aufnahmen Inside Leben der Fälschung der Bildzeitung. Hat er geschafft, haben wir gesagt, Partnerstädte Utrecht, Hannover. Und da wollten die sich auch präsentieren und da sind zwei Teams reingeschneit. Und wir haben die ganzen Fälschungen und die Langzeit beobachten, als ich da als simulierender Bildtäter war. Der Film war bereits im Programm von einem damals sehr, sehr mutigen Programmdirektor, Hans-Werner Höfer. Der hatte eine Schuld abzutragen. Sowas gab es auch. Menschen, die im Dritten Reich eine schwere Schuld auf sich genommen haben und nachher daraus gelernt haben. Ich hatte so einen Deutschlehrer. Mhm. Und der hat das befürwortet. Und der Film wurde mit einem Riesenetat und einem Tarntitel, Information aus dem Hinterland, wurde der bewerkstelligt. War bereits im Programm drin. Und im letzten Moment hatte er einen Widersacher, Hübner, der auf seinem Stuhl sägte. Der Film wurde gestoppt. Höfer sollte aus seinen privaten Mitteln die Produktionskosten zahlen. Der Film ist in 15 Ländern gezeigt worden. Er bekam Preise in Deutschland erst, nachdem der Jahrzehnt im Giftschrank war, irgendwann mal über 8 in einem Nachtprogramm. Das gleiche, Jörg, bei ganz unten. Ja, da hatten wir inzwischen eine Möglichkeit, versteckte Kamera in der Arbeitstasche. Ich als Durchschnittsmalocher, 7,5 Kilo schleppte ich immer mit. Und dieser Film, parallel zum Buch, ganz unten, was erwähnt wurde, war am 1. Mai bereits im Programm aus im WDR, Radio Bremen, der kleinste Sender, großer Respekt. Elmar Hügler, wer den noch kennt, hat Fernsehgeschichte gemacht mit Unterdeutschen Dächern. Der hatte das auf seine Kappe genommen. Dann kam Bayern, hat sich auch einiges geändert zum Glück. Kam Bayern und hat erreicht, dass dieser Film kurzfristig aus dem Programm genommen wurde, kriminalisiert wurde. Es gab eine Haussuchung bei mir wegen der versteckt gemachten Aufnahmen, auch bei Jörg. Und dann wurde der Film, auch über Jahrzehnte verschwand er in der Versenkung. Die Karriere von Jörg Feurer war erstmal beendet. Und er wurde in über 17 Ländern gezeigt. Er hat hohe Preise bekommen, den höchsten europäischen Fernsehpreis, britischer Award von der britischen Akademie. Ja. Und erst hier vor ein paar Jahren auch mal in einem Nachtprogramm gezeigt.
Herr Wallraff, was ich interessant fand, Sie haben heute Morgen noch mal in einem kurzen Radiostück gesagt, also Sie bedauern eigentlich nichts und bereuen nichts sozusagen aus Ihrer Tätigkeit. Manchmal hätten Sie sich gewünscht, und damit würde ich dann auch gerne zu Dietmar Post überleiten, aber noch ein Wort von Ihnen, mehr Zeit zu haben. Nun haben Sie, sind Sie teilweise Monate, ja sogar jahrelang in die Rollen geschlüpft. Und in der Tat, für wirklich substanziertes Arbeiten braucht man auch diese Zeit. Auf der anderen Seite haben wir heute im dokumentarischen Fernsehen Formate wie 37 Grad zum Beispiel, wo in 5 oder 7 Drehtagen die Welt sozusagen einmal untergehen muss emotional und wieder neu erschaffen werden muss. Also eine absurde Vorstellung eigentlich. Herr Wallraff, wie viel Zeit hatten Sie denn und was war denn immer noch nicht genug? Sie sind doch teilweise monatelang unterwegs.
Ich war in der Rolle des türkischen Malochers 2 Jahre. 2 Jahre lang, in der Bild war ich ein knappes 4-5 Monate, hätte das gerne noch länger gemacht, ist vorher durch einen Verrat enttarnt worden und man braucht Zeit und ich merke das auch an mir, wenn ich in der Rolle drin bin und ich bin lange genug drin, dann träume ich sogar in der neuen Identität, ja. Darum ist auch im Buch ganz unten Ich Ali. Das ist immer ein Teil von mir, ist auch was übrig geblieben. Das ist mit dem Grund, dass ich jetzt in die Türkei reise und mich da für politische Kollegen, politische Gefangene einsetze. Das ist eine Art Verpflichtung zu ganz unten, weil das diesen großen Erfolg hatte. Also man braucht die Zeit, es müssen nicht immer 2 Jahre sein. Aber ich würde auch sagen, eine Woche ist weniger als mal gerade durchhuschend und mal über Internet sich ein bisschen sachkundig machen. Also ich finde die Sendung auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ja. Man ist bescheiden geworden. Ja.
Aber das ist doch... Also für jeden, der das ernst nimmt, ich selber bin zum Beispiel von der Ausbildung her Ethnologe und habe ein Buch geschrieben, habe ein Jahr lang in einem Dorf geforscht und habe nach einem Jahr erst begriffen, dass ich eigentlich nichts begriffen habe. So, ja. Sie schreiben auch davon, dass sozusagen die Demut, die man eigentlich haben muss als Journalist und als Weltvermittler. Dietmar, wie empfindest du das? Wie viele Drehtage und Schnitttage kriegst du für einen deiner preisgekrönten Filme und wie sieht dann am Schluss die Rechnung unter dem Strich aus? Also hat sich da eine soziale Praxis etabliert, die eigentlich diejenigen, die kompetent darüber reden können,
also wir haben
nur
nicht
ablehnen
für
kann.
Einen einzigen unserer Filme, auch ein paar preisgekrönte, das finde ich aber eher unwichtig, sind die Filme gut oder schlecht, sollte das Publikum entscheiden, nie einen einzigen Tag Recherche bezahlt bekommen. Wenn ich wir sage, spreche ich auch immer von meiner Frau, weil wir das sozusagen unsere Filme fast immer gemeinsam und alleine bewerkstelligen. Wir gehen nicht undercover, sondern wir zeigen unser Gesicht. Wir arbeiten da ein bisschen anders als Herr Wallraff. Was ich gut finde, dass es eben auch verschiedene Herangehensweisen gibt. Das ist ganz wichtig. Das geht nämlich im Moment beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen völlig verloren. Es wird nur noch eine Art von Film verlangt, dieses Formatierte, nichts gegen 37 Grad, aber das kann es ja nicht gewesen sein. Also Zeit wird uns nicht gegeben. Man hat bei einem langen Film, wenn man 52 Minuten macht, vielleicht 15 bis 20 Drehtage. Man darf vielleicht 2 oder 3 Wochen schneiden. Es tut mir furchtbar leid, wie soll dabei ein guter Film entstehen? Das geht nicht. Vor allem, wenn man sich um in Anführungsstrichen gesellschaftlich relevante Themen bemüht oder in unserem Fall häufig auch um historische Themen, wo zum Beispiel die Lektüre von Büchern ganz wichtig und entscheidend ist. Es reicht nicht, irgendwo hinzufahren und zu meinen, da würde man jetzt was herausfinden, wenn man nicht sich vorher auch ausführlichst informiert hat und weiß, was haben denn andere Experten, Dokumentarfilmer sind im Übrigen selten selber Experten, was haben denn andere Leute zu diesem Thema geschrieben? Was gibt es dazu? Gibt es andere Filme? All damit hat man sich zu beschäftigen, damit muss man sich auseinandersetzen. Es tut mir furchtbar leid, das öffentlich-rechtliche Fernsehen will sowas nicht, die finanzieren sowas nicht mehr. Ich kann die Eindrücke von Herrn Wallraff da auch nur bestätigen. Ja, das ist zunehmend schwierig. Und was hinzukommt bei einem unserer Filme zum Beispiel, aus dem Jahr 2015 über rechtsradikale Popmusik. Unserer Meinung nach ein virulentes Thema innerhalb der Gesellschaft. Dieser Rechtsruck ist beispielsweise innerhalb der Popmusik. Popmusik gilt als sehr schnelles Medium, als Übermittler von dem, was in der Gesellschaft gerade passiert. Das heißt, wir haben in diesem Film im Grunde die letzten 70 Jahre Bundesrepublik diskutieren können und es gab keinen Rechtsschutz für uns. Wir haben ein halbes Jahr mit dem Sender darüber diskutiert, so sehr die Redaktion das gewollt hätte, also auch die Redaktion würde ich hier zum Beispiel eher loben wollen, die haben sich sehr stark für uns eingesetzt, konnten aber auch innerhalb des Senders nicht durchsetzen, obwohl wir uns mehrere Male getroffen haben, dass einfach die Anwälte des ZDF uns Rechtsschutz geben. Und immerhin sind in unserem Film zu 75% ist illegale Musik, die zum Teil auf dem Index steht, wo man nicht weiß, ob da nicht dann am nächsten Tag nach der Ausstrahlung die Abmahnung ins Haus flattert. Und wer hätte dafür gerade stehen müssen? Wir kleinen Produzenten. Wie hätten wir das machen sollen? Das geht nicht. Die Sender müssen sich hinter uns stellen. Das ist eine ganz zentrale Forderung, weil sonst kann man unsere Gesellschaft nicht mehr diskutieren. Man kann solche Filme dann nicht mehr machen.
Herr Krückels, mir persönlich ist eigentlich keine, ich versuche ja so Zeitungen zu lesen und mich über die medienpolitischen Entwicklungen so zu informieren. Mir ist eigentlich keine einzige Aufforderung der Politik explizit bekannt, dass die öffentlich-rechtlichen Sender in erster Linie für die Quote zuständig sind. Im Gegenteil, der Bundespräsident Gauck hat noch als Bundespräsident geschrieben, immer mehr von immer demselben, von immer mal gleichen, das kann nicht das Rezept für Qualität sein. Hingegen soll Mut, individueller Zugriff, kontroverse Themen und Thesen, langer Atem, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen dagegen nicht den atemlosen Gestus der Empörung, aber andauernd den unbestechlichen Blick aus freier, demokratischer Überzeugung. Bundestagspräsident Lammert hat sich ganz ähnlich geäußert. Quote, 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 das kann nicht alles sein. Viele blinde Flecken entstehen, Lücken in der Berichterstattung. Ihr Kollege Rainer Robra hat sich kürzlich auch Medienstaatssekretär in Sachsen-Anhalt ganz ähnlich geäußert. Wenn die Politik die Sender offenbar nicht dazu verpflichtet, Quote zu bringen und dazu dann sozusagen, es kommt ja aufgrund dieses Auftrags oder dieses vermeintlichen Auftrags auch zu einer immer stärkeren, sagen wir mal, User-Value-Orientierung, Formatierung der einzelnen Filme. Was läuft da schief in der Kommunikation zwischen der Politik und den Sendern?
Naja, also die Politik befehligt die Sender ja nicht. So ist es ja nur nicht. Es gibt ja lange Diskussionen um Staatsferne und so weiter. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mir anschaue, so ein Rundfunkrat, ich komme gerade heute Vormittag bei Rundfunkratssitzung beim MDR, da ist eigentlich nicht viel Politik. Da sind viele drin, die politisch bestimmt sind, aber die für Verbände, gesellschaftliche Verbände sozusagen drin sind. Ob die Gesellschaft in der Breite adäquat abdecken, ist eine ganz andere Frage. Also ich glaube, wir haben zweimal den Bauernverband drin. Das ist die Frage, muss man das für aus den drei Länderanstaltern zweimal haben? Sozusagen sind nicht andere Gruppen vielleicht auch ja, für die repräsentativ vonnöten. Die Quotendiskussion, ja, ich finde sehr, also das einzige Argument, was ich nachvollziehen kann, ist natürlich, es geht auch schon um eine Relevanz dessen, was man da sendet. Und es geht auch um eine Legitimation, Menschen erreichen zu wollen, im Sinne, dass es ein allgemein finanziertes System ist. Und zwar, jetzt kommt das böse Wort Zwangsgebühr, aber es ist tatsächlich ja eins, dann nicht zum Aussuchen, sondern jeder wird herangezogen zur Finanzierung mit 17,50 Euro oder jeder Haushalt wird herangezogen. Insofern glaube ich schon, dass es ein Angebot in der Breite geben muss. Das heißt aber nicht, dass ein einzelnes Format immer auf Quote abstellen muss. Ich habe ganz interessant in der Vorbereitung nochmal gelesen, das weiß gar nicht, war glaube ich in der Zeit online, wenn man eine Programmierung sich anschaut am Sonntagabend, Tatort, und was macht das ZDF dagegen? Und da könnten die ja mal vielleicht einen Dokumentarfilm machen, war der Vorschlag, könnten sie auch mal dagegen setzen. Sie setzen aber eigentlich das Gleiche dagegen, nämlich auch ein unterhaltendes, fiktionales Programm über anderthalb Stunden. Was aber tatsächlich, und dann stand im Artikel richtigerweise, das ist Senderlogik, nicht Zuschauerlogik. Weil Zuschauerlogik wäre ja sozusagen zu diversifizieren, auch durchaus, es gibt ja nicht nur ein öffentlich-rechtliches, sondern es gibt ja die Großen, dann gibt es die Dritten, dann gibt es Dreisat Arte und so weiter. Es gibt ja schon einige Angebote, Neo, also wir haben ja schon eine Diversifizierung auch im klassischen Fernsehen, jetzt noch online ganz außen vor gelassen. Und da, man braucht sich da noch nicht mal absprechen, sondern man muss einfach nur selber eine Idee entwickeln. Man weiß ja, die ARD wird weiter diesen Tatort machen, so weiter, solange der läuft. Das ist ja jetzt keine Überraschung, dass nächste Woche, nächsten Sonntag wieder ein Tatort kommt. Das ist ja beim ZDF wahrscheinlich auch bekannt. Insofern könnten die sich ja tatsächlich auch überlegen, aus der Senderlogik auszubrechen und eine Publikumslogik anzunehmen. Und dann wäre tatsächlich sozusagen was gegen zu programmieren, was halt nicht dasselbe vom Gleichen ist.
Wenn Sie gerade darüber sprechen, dann ein paar Zahlen. Das ZDF hat im letzten Jahr in der Primetime und Second Primetime insgesamt 420 Krimis ausgestrahlt. Und es gibt überhaupt keinen festen Sendeplatz mehr für den langen Dokumentarfilm. Das heißt also, sagen wir mal, 70 Minuten plus. Das sind doch einfach Zustände, die also der, sagen wir mal, der Bedeutung des langen Dokumentarfilms auf der einen Seite, dem, sag mal, der Forderung nach auch Vielfalt im Angebot einfach definitiv nicht gerecht werden. Welche Möglichkeiten gibt es da für die Politik, die das ja selber bemängelt, weil sie selber auf der anderen Seite konstatiert, dass genau diese langen Dokumentationen und Dokumentarfilme gesellschaftliche Wirklichkeit in einer, sag mal, tiefen Schärfe abbilden können wie kaum ein anderes Medium. Warum kann man nicht dafür sorgen, dass da mehr Flächen zur Verfügung gestellt wird, ohne jetzt direkt in die Programmhoheit einzugreifen? Muss man mit anderen Worten, und da sind Sie ja jetzt dran, zum Beispiel sowas wie den Dokumentarfilm oder die investigative Formate präziser in den Rundfunkstaatsvertrag schreiben, damit das Gelingen von Gesellschaft dadurch auch sozusagen ein Stück weit mehr gewährleistet werden kann?
Ja, ich halte es nicht für ausgeschlossen, also weil es gibt ja schon die Appelle und die sind ein wenig verhallt, um sozusagen auch bei der ARD ist es ein bisschen besser, würde ich sagen. Es ist nicht ganz so tragisch wie beim ZDF, aber auch, was Sie gesagt haben mit den Krimis, ist natürlich eklatant und das ist ein komplettes Missverhältnis. Und von mir aus, ich hatte öffentlich-rechtliche für beide zusammen ungefähr 640 Produktionen im Jahr. Sagen ist die Zahl, die ich im Kopf habe, weiß ich gar nicht, ob die aus dem Jahr 15 war. Auf jeden Fall scheint es mir nicht weniger geworden zu sein. Und da, man kann auch sagen, man produziert gute Krimis, alles okay sozusagen, aber es reichen auch 200 weniger. Also da, eigentlich ist da noch viel Platz, muss ich sagen. Und, das ist das eine, sagen, Programmauftrag, ist halt die Frage, wie spezifisch will man da reingehen und den Sendern das vorschreiben, dass Geheule, sage ich jetzt mal, also nein, also die Beschwerden der Politik mischt sich zu viel in programmliche Gestaltung ein, höre ich aber aller Orten. Also ich versuche das in der Regel auch nicht zu tun, weil ich bin ja für die Landesregierung da entsandt und bin da echt vorsichtig. Ich beschwere mich immer nur über strukturelle Mängel. Thüringen kriegt zu wenig oder so. Aber sag jetzt nicht, folgende Sendung ist, war jetzt schlecht oder nicht so gut gemacht. Da halte ich mich ganz schön raus und gleichzeitig ist das ja auch richtig, dass das ein unabhängiges Gremium ist. Also so eine rechte Idee habe ich nicht. Wir werden bei der Beauftragung vielleicht stärker den Unterhaltungsauftrag, es kann sein, dass es Einschränkungen im Unterhaltungsauftrag gibt, ob das dann eine, und ich kann mir auch vorstellen, dass es Einschränkungen im Bereich der Ausgaben für den Sportbereich geben kann. Insofern könnte man sagen, dadurch würden in bestimmten nicht funktionalen dokumentarischen Bereichen eigentlich Lücken entstehen müssen und auch Freiräume entstehen müssen, die dann neue Chancen bieten, da was Sinnvolles zu produzieren und auf ins deutsche Farbfernsehen zu bringen.
Die Chance dieses Abends habe ich eigentlich von Anfang an so gesehen, ganz offen gestanden, dass hier drei Praktiker, aber aus verschiedenen Perspektiven, eigentlich als Transmissionsriemen zu Ihnen, nämlich zur Politik, einfach sozusagen da ja eben Perspektiven mal einbringen können. Und vielleicht gelingt es uns ja sogar am Ende mit ein paar auch konkreteren Vorschlägen, die derzeit schon konstatierte Gesamtmisere. Erinnern Sie sich aber trotzdem bitte dran, ich habe am Anfang gesagt, es gibt immer auch noch wirklich gute Sachen in den Öffentlich-Rechtlichen und sogar eben auch in den Privaten. Aber trotzdem kann man, glaube ich, eine Schieflage konstatieren, die zumindest mit dem gesetzlichen Auftrag nicht immer zur Deckung zu bringen ist. Jetzt würde ich aber gerne nochmal Herrn Teusch fragen. Herr Teusch, spielen wir den Ball jetzt trotzdem nochmal zurück? Da sind die Sender, da kann man jetzt sagen, die machen ihren Auftrag nur unzureichend. Welche Gründe hatten das? Also es gibt soziale Praxen, die sich irgendwie einschleichen so über die Jahre. Es gibt Redaktionsstrukturen, institutionelle Begründungszusammenhänge, die verhindern, dass man mit bestimmten Blick sozusagen die Wirklichkeit sich anguckt.
Ich glaube, das ist gewollt. Und ich halte auch diese eben von Ihnen zitierten Politiker-Aussagen nicht für ehrlich. Ja. Das sind Lippenbekenntnisse. Der Zug geht in eine ganz andere Richtung. Der Zug geht in Richtung mehr Repression und mehr Illiberalität, das ist das eine. Und was die Programmstruktur oder das Programmschema angeht, glaube ich sogar, dass ein richtig guter Dokumentarfilm in diesem Programmschema oder in dieser Programmstruktur ein Fremdkörper wäre. Ja, also ich denke jetzt mal an früher, ja, und mir ist jetzt gerade eben als ich dann drüber nachgedacht habe, ein Dokumentarfilm eingefallen von Michael Mrakic, glaube ich, hieß dieser Dokumentarfilmer. Der muss in den 80er Jahren gewesen sein, den israelisch-palästinensischen Konflikt dargestellt, und die formale Gestaltung hat so ausgesehen, dass er endlos lange Standbilder montiert hat. Ja? Es war überhaupt keine Bewegung, es waren immer Standbilder, die minutenlang gestanden haben. Ja? Also keine Fotografien, sondern er hat was gefilmt und hat das so stehen lassen und es ganz sparsam dokumentiert. Das war ein hochemotionaler Dokumentarfilm, der unglaublich intensiv war und den man auch ganz anders geguckt hat, als das normalerweise der Fall ist. Ne? Wenn man sich jetzt vorstellt, bei den Sehgewohnheiten, die inzwischen einstudiert sind, so ein Film, ja, ein klasse Film. Ja? Den würde man da zeigen. Ne? Da würden die Leute ja... Ja? Es geht ja nicht nur um die Krimis. Ja? Inzwischen werden im deutschen Fernsehen mehr Morde aufgeklärt, als in Deutschland überhaupt passieren pro Jahr. Ja, ja. Ja? Es geht ums Herzschmerzkino. Es geht um Kochshows, es geht um, ich will jetzt nicht hier einen Populismus machen, aber es geht um Quiz-Sendungen, ne? die eine Epidemie sind inzwischen. Schauen Sie sich die dritten Programme an. Ja? Die dritten Programme haben als Bildungsprogramme angefangen und sind heute im Wesentlichen dazu da, regionale Identitäten zu stärken. Ja? Die schönsten Landgasthöfe in Hessen, darüber lachen die Nordrhein-Westfalen. Niedersachsen von oben, ja? Das ist die Programmstruktur. Ja? Und wenn es dann mal, das ist auch wieder eine Frage an die Programme, wenn es dann irgendwo in den dritten Programmen mal ein Kulturmagazin gibt, stellt man fest, die laufen in den dritten Programmen alle parallel. Ja? Da muss man sich also für eins entscheiden. Oder wenn man schon eine Talkshow gucken will, dann muss man sich am Freitagabend für eine der vielen Talkshows, die von den dritten ausgestrahlt werden, entscheiden. Also das ist absurd, das ganze System. Mhm. Und mir kann niemand erzählen, dass sich das einfach so entwickelt hat. Ja? Natürlich hat die Einführung des Privatfernsehens eine Rolle gespielt. Wenn ich mir angucke, wann kritische Sachen nochmal wiederholt wurden im Fernsehen, habe ich festgestellt, nach der deutschen Einheit war nochmal ein Einschnitt, wo es nochmal verflacht ist. Ja? Viele Sachen, die in den 60er, 70er Jahren gelaufen sind, wurden bis Ende der 80er immer mal wiederholt, ja? Und dann nicht mehr. Sehr interessant. Ja? Also dieses Programm, wo man dann abends, ich schaue kaum Fernsehen, aber ich gucke mir halt immer an, was jeden Tag läuft, da sitzt man davor und zappt rum, mhm, und als halbwegs anspruchsvoller Rezipient und weiß nicht, was man gucken soll. Ja? Und das kann kein Zufall sein. Das ist so gewollt und ich glaube auch nicht, dass sich dieser Trend umkehren lässt, mhm, ehrlich gesagt.
Dietmar, das ist ja, wir haben heute Mittag uns nochmal ausgetauscht, wenn wir Projekte haben mit den Redakteurinnen sprechen und haben immer das Gefühl, dass die einen Menschen vor Augen haben, der sehr ungebildet, sehr uninteressiert und sehr, sag mal, träge ist in der geistigen Leistungsbereitschaft. So. Und dann haben die natürlich auch immer Zahlen, die verdeutlichen sozusagen, dass es wirklich so ist, dass die Filme besser ankommen. Könnte es Kriterien sein, sozusagen, der Film muss auch von der bügelnden Hausfrau verstanden werden können, sonst können wir den nicht machen und nicht senden.
Ja, wenn man zurück in die 50er Jahre will, wenn man Demokratie abschaffen will, dann ist das ein Kriterium.
Herr Krückels, was machen wir da?
Entschuldigung, oder wollen Sie vorher, bitte? Ja. Nein, der Politiker ist vorrangig, bitte schön.
Herr Lübcke, ich wäre schwer, da auf eine Antwort zu haben.
Vielleicht haben Sie eine bessere Idee, fangen Sie mal an.
Ich finde, das muss nicht so bleiben. Ja? Woran liegt es denn? Ich glaube, die Privaten haben da schon die Vorgaben geliefert. Ja? Eine immer seichtere und immer den Spaßfaktor im Vordergrund und die Öffentlich-Rechtlichen hechelten nach und meinen, die Einschaltquote, die ist hier entscheidend und von daher gesehen läuft sich das ja auch langsam tot. Ja, diese Überalterung auch, Öffentlich-Rechtliche 60 plus, ne? Und es wird eher älter. Ja? Das heißt, die Jüngeren sehen schon gar kein Fernsehen mehr und ich glaube, das ist auch eine Chance. Die Sendeverantwortlichen, ja, die sind, ja, ich würde sagen, die Zuschauer, die aufgeklärten Zuschauer, auch Jüngere, auch Schüler und so weiter, sind weiter als die Sendeverantwortlichen. Die versuchen immer noch das Bestehende, das Altbewährte, was ja längst sich nicht mehr bewährt hat, was totgelaufen ist, das noch aufrechtzuerhalten. Und von daher müsste es eine ganz neue man müsste fast Abrüstungsverträge wie im Militärischen, auch hier bei die Privaten und die Öffentlich-Rechtlichen müssen sich zusammensetzen, ja, und müssen überlegen, auch bei den, das sage ich ja auch hier bei RTL, den Zuständigen, ich sage immer, die Zuschauer sind meistens viel weiter als ihr, was mutet ihr denen alles zu? Und wir sehen es ja hier an einem Format, ja, ich will mich jetzt nicht selbst loben, es sind ja auch jüngere Kollegen, die das bewerkstelligen, und obwohl es so verwackelte Szenen sind, obwohl es Beweisführungen sind, die so mühselig hier filmisch darzustellen sind. Das sehen 4,5 Millionen, vor allem Jüngere. Und das zeigt also, es ist ein Bedürfnis da nach wirklich, ja, wie nennen wir es denn, Realitätsbezug, Aufklärung und auch Veränderungswillen. Und da müssten die sich mal zusammensetzen und sagen, wir haben einen Tag in der Woche. Ja, da senden wir sowohl die Öffentlich-Rechtlichen wie die Privaten, da machen wir nicht die Morde und Totschlags, die immer wieder gleich durchgenudelten Fernsehkrimis oder auch die Öffentlich-Rechtlichen, noch eine Show und noch eine Scheißshow. Da werden wir in diesen Tagen, ja, da gibt es Gremien, da gehört ihr dazu, ja, welche relevanten, realitätsbezogenen, gesellschaftswichtigen Stoffe dann umgesetzt werden.
Herr Teusch, so hat das Fernsehen. Herr Teusch glaubt nicht dran. Herr Teusch glaubt aber nicht dran.
Doch, wer lebt, sage nicht niemals. Ja. Ja. Und ja, sonst läuft sich das alles so tot, dass es nur noch eine gähnende Langeweile ist.
Ich glaube, da sprechen Sie uns hier aus der Seele. Ich stelle ja auch mal fest, dass viele Leute eben sagen, mit denen man spricht, ich denke, das ist auch für die Politik ein wichtiges, also eine wichtige Frage, ja, wir gucken gar keinen Fernsehen mehr, wir fühlen uns einfach nicht mehr angesprochen, das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Aber Herr Teusch wollte, glaube ich, genau zu dem Punkt.
Ja, Kreativität, die wir bräuchten und die Leute, die das umsetzen könnten, ja, die sind ja da. Ja. Warum nutzt man es denn nicht? Ja. Also wenn ich an meine eigene Mediensozialisation denke, das ist denn jetzt primär eine Hörfunksozialisation, weil ich immer ein Radiofan war, aber das ist klar, wie ich gebunden wurde an ein Programm, nämlich über Moderatoren, über Autoren, ja, die für sich gestanden haben und ein ganz scharfes Profil hatten, ja, ja, und über Themen und mutige Beiträge und was weiß ich, ja, so wurde ich gebunden. Und das könnte man heute, wenn man wollte, quasi von heute auf morgen alles realisieren. Die Leute sind da, aber man will es nicht. Und deshalb wandert ein großer Teil des Publikums, also ich denke, da gibt es auch eine Spaltung im Publikum, oder eine Schere, die sich öffnet, aber ein großer Teil des Publikums wandert zu alternativen Angeboten ab. Ja? Und der Druck wird immer stärker auf die Öffentlich-Rechtlichen und die werden sich aber, glaube ich, nicht ändern und sie machen einfach so weiter, bis es nicht mehr weitergeht.
Herr Krückels, da müssen Sie was dagegen tun.
Naja, sonst. Ja, darf gerne geklatscht werden. Das Problem, es gibt halt jede Menge Probleme, fangen wir so an zu sagen. Also, mein Credo ist, oder auch das der Thüringer Landesregierung oder der Staatskanzlei, die ja für Medienpolitik zuständig ist, die Öffentlich-Rechtlichen können natürlich viel mehr machen an innovativen Formaten, hindert sie niemand dran. Sie müssen nicht auf Quote gucken und ehrlich gesagt, manche Sachen sind also wirklich bloßes Nachmachen. Keine Ahnung, ich nehme mal Brisant als Beispiel. Das läuft ja jeden Tag in der ARD, vollkommen überflüssig. Es braucht kein Mensch. Sozusagen. Könnte man was Sinnvolleres mitmachen. Oder man kann auch über den kompletten Vorabend sprechen. Ich meine, weil da geht es dann auch nochmal unter Quotenaspekten. Ich meine, der Vorabend bringt eh nur 5%. Da kann man auch einen Dokumentarfilm senden. Die 5% kriegt man damit auch. Also dann erreicht man wenigstens mit einem sinnvollen Inhalt ein paar Leute. Man muss nicht irgendwie Ärzte-Serien unbedingt da haben. Und man kann auch an ganz anderen Stellen noch überlegen. Ich hatte ja schon mal gesagt, ZDF Sonntagabend kann man überlegen. Wir hatten gerade im Zug auch noch ein Gespräch. Man kann auch noch eine vollkommen überflüssige Sendung, wenn ich das sagen darf. Normalerweise sage ich ja nichts zu Inhalten im Öffentlich-Rechtlichen, aber Börse vor 8, kein aufklärerisches Format meines Erachtens. Wer sich dafür für seine Börsenkurse interessiert, guckt die auf dem Ticker oder wo auch immer auf dem Handy oder hat da irgendwelche automatischen Programme, die ihm das melden, wenn er irgendwas kaufen muss oder sonst was. Es sagt nichts über die Welt und auch nicht die ökonomischen Zusammenhänge aus. Warum macht man nicht ein kurzes Doku-Format, jeden Abend 3 Minuten vor 8 Doku, keine Ahnung, auch Seriendokus, macht man eine ganze Woche 5 Stück oder sowas, kann man alles machen. Also ich glaube, man muss dann schon tatsächlich ein bisschen Mut haben, aber dann ist es so ein bisschen traurig, weil ich kann jetzt auch wirklich nicht für die Öffentlich-Rechtlichen sprechen. Ich kann die nicht befehligen, ich will die nicht befehligen, die müssen sie sich dann selber hier hinholen und die selber ein bisschen anzählen.
Ja, naja, sie können die nicht befehligen, aber sie haben natürlich als Politik da schon Gestaltungsmacht und deswegen sitzen wir ja auch mit ihnen hier zusammen. Vielleicht gucken wir uns noch einmal ganz kurz ein paar Zahlen an. Die sind, glaube ich, auch fürs Publikum interessant. Sport hat in der ARD 30% Anteil an den Programmbeschaffungskosten und füllt damit etwa 6,5% der Sendezeit. Wissen und Bildung hat ca. 6% Anteil der Beschaffungskosten, kostet also 6% vom Programmbeschaffungsetat und füllt damit 15% der Sendezeit. Also da sieht man schon, wie extrem eklatant das Ungleichgewicht ist für bestimmte Bereiche. Insgesamt hat man das Gefühl, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen für Ablenkung und Illusion sehr viel Geld ausgibt und für diesen Blick auf die Wirklichkeit, um den es hier geht, vergleichsweise wenig. Die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland leisten sich viel mehr große Sportereignisse als alle anderen öffentlich-rechtlichen Sender in Europa zum Beispiel. Da gibt es jetzt gerade eine Untersuchung von McKinsey, die das festgestellt hat. Da gibt es doch Steuerungsmöglichkeiten. Wir reden in Runden wie dieser seit 20 Jahren eigentlich über diese Probleme. Die Dokumentaristen sagen, sie sind zu schlecht bezahlt und sie sind es de facto auch. Sie arbeiten nämlich für deutlich weniger, sogar noch als 100 Euro am Tag. Das wäre ja schon gut, da wären viele wahrscheinlich schon froh. Und die Sender sagen, naja, aber wir müssen ja konkurrieren mit den anderen und die Politik sagt, wir können eigentlich nichts dran machen. So kann es ja wohl nicht weitergehen. Jetzt ganz konkrete Vorschläge in der Politik. Sie haben den Auftrag. Sie stellen aber fest, für bestimmte Bereiche des Auftrags wird vergleichsweise, nämlich proportional, viel mehr Geld ausgegeben als für andere Bereiche. Dafür gibt es die Zahlen. Schreiben Sie doch mal den Sendern ins Stammbuch im nächsten Rundfunkstaatsvertrag für Sport nur 15% der Programmbeschaffungsmaßnahmen. Das wäre mal ganz konkret, wo man einfach sagen kann, so hier wird jetzt einfach mal von politischer Seite dieser Bereich gedeckelt. Damit greift man ja nicht in die Programmhoheit ein, aber man setzt einfach politische Präferenzen und kann doch damit auch den Rundfunkbeitrag anders legitimieren. Denn, und jetzt komme ich dazu, warum sich das, denn es rechnet sich ja, es gibt ja diese externen Effekte, es gibt ja Untersuchungen, die sagen, dass in Ländern mit einem starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind die demokratischen Willensbildungsprozesse aktiver, ist der soziale Zusammenhang größer, werden Wissensasymmetrien besser ausgeglichen als in Gesellschaften, wo es dieses System nicht gibt. Und wenn Sie dann noch eins drauf satteln und in Zeiten des Dataismus, in denen wir ja nun mal leben, jetzt sagen, okay, dann brauchen wir ein wirklich viel stichhaltigeres Element, was diese externen Effekte auf das Bonum Commune, auf den Public Value betreffen. Dann leisten wir uns für, sagen wir mal, 2 Millionen im Jahr, das ist ja Peanuts, wenn man sich die 9 Milliarden anguckt, die das öffentlich-rechtlich hat, leisten wir uns eine wirklich unabhängige Medienforschung, die Effekte für das Bonum Commune in den Blick nehmen und fördern in erster Linie solche Projekte mit öffentlich-rechtlichen Geldern, die für dieses Überwinden von Wissensasymmetrien, so drückt es der Professor Dörr aus in seinem ZDF-Gutachten, als zentrales sozusagen Kriterium für die öffentlich-rechtlichen. So, das wäre doch einfach mal ein ganz konkreter Vorschlag, wo man sagen kann, da entstehen neue Programmflächen, da gibt es mehr Geld für diese Bereiche und die Politik hat gleichzeitig auch etwas positiv Integrierendes für die Gesellschaft. Ja,
die Anstalten sagen, Wissensasymmetrien werden dadurch abgebaut, dass ich bestimmte Leute mit bestimmten Inhalten erreiche und die muss ich erstmal in mein Programm bekommen, in mein lineares Programm. Und dann sagen sie, die kriege ich zum Beispiel, junge Leute, indem ich die Champions League zeige. Dann kommen die nämlich zum ZDF und bleiben auch da. Ich bezweifle, dass sie da großmaßstäbig bleiben, aber das ist die Argumentation. Die gucken dann sinnvolles Heute-Journal in der Pause und gucken dann noch im Anschluss irgendwas im ZDF sonst noch an dem Abend kommt. Und die sagen, sonst wären wir ganz weg vom Fenster. Das ist die Argumentation von denen. Ansonsten kann ich Ihnen sagen, als Linke, ja, wir sind dafür, Sportrechte zu deckeln. Wir hatten mal 20% jetzt gesagt, nicht wie Sie 15. Kann man sich ja noch über die Zahl unterhalten, aber das wäre ja auch schon eine erhebliche Freisetzung von Mitteln in dem Bereich. Gleichzeitig, ich habe das auch schon vorgebracht, wir haben das auch schon vorgebracht, aber das ist ja das Schöne an dieser Arbeitsgruppe. Das ist eine länderoffene Arbeitsgruppe und weil es so spannend ist, sind auch alle Länder reingegangen. Also wir sind da auch zu 16, wie sonst in der Rundfunkkommission auch. Insofern ist es quasi die Rundfunkkommission, die noch einmal sich verdoppelt hat jetzt als Arbeitsgruppe. Und es gibt natürlich jede Menge andere Interessen noch. Und es gibt auch andere. Thüringen hat es ein bisschen leichter, zum Beispiel keine großen privaten Player. Das ist in anderen Bundesländern anders, wo große private Player da sind und auch der Landesregierung sagen, ja, wir brauchen auch bestimmte Bedingungen. Das Öffentlich-Rechtliche, das muss dieses und jenes machen oder nicht. Telemedienauftrag zum Beispiel. Also das, da geht es nicht nur um audiovisuellen Bereich, sondern geht es auch um Verlage und Zeitschriften und solche Sachen. Und deshalb ist es natürlich eine total schwierige Gemengelage. Und in das Redaktionelle reinfuschen ist schwierig. Also selbst wenn man sagt, 15% Sportrechte, maximal dürfen für Sportrechte verausgabt werden, ist es noch nicht klar, ob das andere sinnvoll in unserem Sinne aufklärerisches Fernsehen nämlich herzustellen, um demokratieführend und Wissensasymmetrien abbauend wirken zu können, tatsächlich davon finanziert wird. Da weiß ich nicht, ob Ihre These stimmt. Es ist ein, ich habe die noch nicht ganz genau verstanden. Die lautet für mich so ein bisschen, es ist mangelndes Bewusstsein oder böser Wille oder was ist es sozusagen, was die Leute dazu treibt, nicht mehr also in den Redaktionen, als Programmchefs und so weiter, ein anderes Fernsehen zu machen, als sie noch vor 15 Jahren gemacht haben. Das habe ich einfach nicht verstanden.
Also ich habe sogar mal einen Programmchef gehört, der behauptet hat, also eigentlich, das ging um ein Hörfunkprogramm, eigentlich wollen unsere Hörer nur Musik. Die ganzen Wortbeiträge sind eigentlich überflüssig, das wollen die gar nicht. Und er hat es gesagt, obwohl es Untersuchungen gab, die genau das Gegenteil gesagt haben. Ja. Ich glaube sogar, dass die Quotenfixierung so stark ist, dass manche Programme und Programmplätze nur deshalb überleben, weil es einen Programmauftrag gibt, weil es einen Rundfunkstaatsvertrag gibt, wo bestimmte Dinge einfach vorgeschrieben sind. Ja. Ansonsten, wenn das nicht vorgeschrieben wäre, wenn es diese Maximen nicht gäbe, wäre es wahrscheinlich noch schlimmer.
Ja? Ich glaube, es liegt auch an Trägheitsgesetzen, an Beamtenmentalität. Es ist eine Bürokratie entstanden, wo die Zuständigen das in Anführungszeichen Bewährte durchziehen und sich von daher keinen Ärger machen. Sie wollen eigentlich alles vermeiden, was sie irgendwie ins Gerede bringt oder was Prozesse, ja, darum geht es ja, es sind ja auch mächtige Wirtschaftsverbände und die eigentlichen, die man auch untersuchen sollte, die haben eine enorme Macht und die prozessieren dann. Und ein Sender denkt überhaupt nicht daran, dieses Risiko einzugehen. Und da sehe ich ein ganz großes Problem. Das heißt, das Ganze nach dem Pseudo-Bewerten durchziehen, auf die Pensionierung warten. Es ist eine Riesenbürokratie, die das Ganze verursacht und verantwortet. Und diejenigen, der Kollege Brender, der dann dagegen hält und auch politisch sich dann noch in die Nesseln setzt. Ich meine, das war auch kein Revolutionär. Ich habe einen großen Respekt vor ihm. Der hat eigentlich was Selbstverständliches gemacht, was jeder Chefredakteur tun sollte und wurde kalt erwischt und abgesetzt. Solche Kollegen fehlen in den Sendern, ja.
Ja, das kann ich bestätigen. Also, und es ist ein mutloses Fernsehen. Das ist schlaff. Das ist richtig schlaff. Und wir müssen natürlich über Geld reden. Es reicht nicht zu sagen, dass wir irgendwie unterfinanziert sind mit unseren Dokumentarfilmchen, die wir da machen, die dann sowieso nach Mitternacht gesendet werden. Den Redaktionen steht gar kein Geld mehr zur Verfügung. Zum Beispiel die Filme, die wir dann in 2, 3, 4 Jahren Arbeit erstellt haben, überhaupt zu bewerben. Da wird so ein Film ausgestrahlt, der wird versendet, wie man sagt. Das geht nicht. Und es reicht eben nicht zu sagen, wir brauchen jetzt mutige Menschen. Das System als solches funktioniert nicht. Vor 25 Jahren hat man die Entschuldigungssender Dreisat und Arte erfunden. Und das war der Anfang vom Ende. Seitdem sind unsere Gagen konsequent in den Keller gegangen. Seitdem gibt es immer weniger Geld. Das ist dieser, da wird angeblich dieser Auftrag, den die Sender haben, erfüllt an einigen Stellen. Aber selbst bei Dreisat und bei Arte gibt es keinen langen Dokumentarfilm mehr. Ein langer Dokumentarfilm, das sind 4, 5 Jahre Arbeit. Ich habe jetzt einen Kollegen getroffen, der hat 10 Jahre an einem Projekt gearbeitet. Es gibt andere, die brauchen manchmal 15 Jahre. Das muss finanziert werden. Was, und da, Thorolf, bist du, weißt du mehr als ich, wie viel Geld, zum Beispiel bei der ARD, die ungefähr 4 Milliarden im Jahr haben, wie viel Geld wird wirklich für das Programm ausgegeben und welches Geld wird für ganz andere Dinge, wie nämlich für diesen bürokratischen Apparat ausgegeben, Pensionszahlungen. Ich glaube, eine grundlegende Reform, das wäre wichtig. Naja, es reicht nicht zu sagen, wir brauchen mutige Leute. Die gibt es vielleicht, aber wo ist denn eine jüngere Generation an Redakteuren, die den Aufstand probt? Es tut mir furchtbar leid. Ja. Die entdecke ich nicht.
Also das ist interessant, weil Sie jetzt sagen, die müssen so hohe Pensionszahlungen leisten. Ne? Das wird ein immer größerer Batzen. In vielen Hörfunkprogrammen arbeiten Freie. Ja, mehr oder weniger Freie, die werden komplett von Freien gemacht. Festangestellt sind da die Sekretärinnen oder die Techniker und die Programmchefs. Aber der Rest sind Freie.
Klar, es gibt auch keine festangestellten Dokumentarfilmemacher mehr.
Die haben einen gewissen Bestandsschutz, aber keinen wirklichen. Ja? Und wie will man da Mut und Courage erwarten, ne, von den Leuten?
Trotzdem,
das ist natürlich, war natürlich was anderes früher, als die festangestellt waren. Konnten sie natürlich anders auftreten. Aber das ist jetzt, warum ist das so?
Ja? Trotzdem findet man natürlich immer noch sehr mutige Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich gibt es auch in den Sendern wirklich, das muss ich natürlich auch schon mal deutlich sagen, ja, Redakteurinnen und Redakteure, die wirklich sehr engagiert sind, die aber genauso und wirklich auch gute Sachen machen wollen, die aber genauso an bestimmten Strukturen und im Dokumentarischen ist übrigens auch die einhellige Meinung zwischen Produzenten und Redakteuren, die einfach auch an viel zu geringen Ressourcen gemeinsam leiden. Ja.
Aber zum Beispiel ich weiß gar nicht, ob Sie das schon mal interessiert hatten, dieses Problem mit rechtlichen Auseinandersetzungen, diese Risiken. Weil da würde ich denken, dass natürlich können die Sender das leisten. Also das kann ein einzelner Produzent nicht leisten, weil da geht es um die Existenz. Sozusagen, dann sind sie weg vom Fenster, wenn sie das Ding verlieren. Der Sender kann auch nicht alle Fälle verlieren, aber wenn er 100 Dinger macht, dann kann er auch, sozusagen gibt es 2 oder 3 Schadensfälle quasi, wo er verliert, muss er ein bisschen Geld abschreiben. Also das zum Beispiel das Land Thüringen macht das auch so, das versichert nämlich seine Autos nicht, weil das brauchst du nicht, weil das Land immer das Geld hat. Das ist aber, deshalb ist der Sender eigentlich mächtig genug, sowas zu machen, als Absicherung, nicht, dass er quasi jeden Fall verliert und dass er eigentlich da auch, ich meine, natürlich geht es immer um spezifische Fragestellungen, die dann geprüft werden, gegen die man vorgeht, aber es geht ja ganz oft um ähnliche Sachverhalte, sozusagen, keine Ahnung, private Unternehmensdaten, die nicht veröffentlicht werden dürfen und so weiter und so weiter. Da kann so ein großer Sender sich eigentlich schon relativ schnell Expertise auch und gute Juristen zulegen, die sowas auch viel besser und preisgünstiger, ich sag mal, vorab durchprüfen können. Also das erwartet man schon von denen, sowas.
Genau das haben früher eben starke Redaktionen durchgesetzt und die hat man komplett entmachtet.
Man braucht auch sehr viel Zeit. Ja? Bei der ersten oder zweiten Instanz unterliegt man oft. Und dann gibt es aber immerhin einen Bundesgerichtshof, ein Bundesverfassungsgericht, notfalls einen Europäischen Menschengerichtshof. Und wenn man diese Instanzen, das kostet erstmal viel, aber wenn man bis dorthin sich bemüht, dann gewinnt man am Ende auch. Und das habe ich erlebt mit dem Prozess gegen die Bild-Zeitung. Das hat bei mir erstmal 250.000 D-Mark verschlungen. Hätte ich nicht so Auflagen gehabt, würde ich heute als Lügner dastehen. Und erst der Bundesgerichtshof hat erklärt, wenn es um gravierende Missstände geht, hat die Öffentlichkeit ein Recht, darüber informiert zu werden und das wirtschaftliche Interesse hat, dahinter zurückzustehen. Und das ist ein Gesetz, was nun insgesamt die Kollegen stärkt und den Spielraum der Meinungsfreiheit stärkt. Nur das hat sich noch nicht bei den ganzen Sendern rumgesprochen. Zuletzt hat ein Kollege Jung Rose, den ich auch beraten habe, der Daimler-Benz heimgesucht hat, undercover-mäßig. Und da hat Daimler-Benz auch erstmal prozessiert und hat versucht, eine einzelne Verfügung zu erwirken. Und in dem Falle hat immerhin der SWR standgehalten und hat in zweiter Instanz Daimler-Benz in die Schranken gewiesen und der Film darf jetzt unzensiert auch wiederholt werden. Aber das war eine Ausnahme. Normalerweise gehen die Sender vorher in die Knie oder wagen es überhaupt nicht, auf so einen Prozess ankommen zu lassen.
Ja, ich muss noch mal was zu der finanziellen Sache sagen. Ein bekannter Kollege, Peter Zudeck, hat mal gesagt, also er auf eine gewisse Erfahrung zurückblicken kann als Hörfunk. Ich bin ja Hörfunkjournalist, als Hörfunkmann auf eine gewisse Erfahrung zurückblicken kann und hat gesagt, also er hat jetzt sehr viele Programmreformen erlebt und bei all diesen Programmreformen ist es immer nur darum gegangen, Geld einzusparen. Ja? Ein ganz konkretes Beispiel. Der SWR hat sich vor vielen Jahren entschlossen, das Programm stärker zu regionalisieren und in die Regionen stärker zu wirken. Und dann hat er, ich mache so große Hörfunkfeatures, so einstündige Hörfunkfeatures, und er hat dann eine Hörfunkfeature-Reihe ins Leben gerufen, die einen regionalen Bezug hatte. Und er hat das Sendegebiet aufgeteilt in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg ist diese Reihe gelaufen mit Baden-Württemberg-spezifischen Themen und in Rheinland-Pfalz mit Rheinland-Pfalz-spezifischen Themen. Dann kam die erste Reform. Die Features wurden sozusagen, hatten immer noch einen regionalen Bezug, aber wurden auch im anderen Bundesland an dem gleichen Abend ausgestrahlt. Das heißt, die Hälfte war schon mal gespart, ne? Und die Autoren mussten sich den verbleibenden Kuchen teilen. Und irgendwann, man hat schon was vermutet, und irgendwann hieß es dann, zum 31.12. wird die ganze Feature-Reihe eingestellt. Ja? Bei solchen Sachen frage ich mich dann halt auch, woran liegt es? Ja? Also zum einen irritiert mich, man schreibt sich groß auf die Fahne, wir regionalisieren und machen das, sehen da unsere Identität auch als Sender. Ja? Ein paar Jahre später nimmt man es wieder zurück. Also mir scheint, da ist auch irgendwie eine Unsicherheit vorhanden, was man überhaupt will. Ne? Und dann das Zweite, was ganz offenkundig ist, ist der Kostendruck. Solche Features kosten Geld, ja? Und zwar nicht zu knapp. Und irgendwann ist halt Ende der Fahnenstange und jetzt wird halt das Ganze dann mehr oder weniger als Magazinfläche oder Musikfläche bespielt. Das ist billiger, da macht man Interviews und bezahlt allenfalls mal ein, zwei kurze Beiträge pro Stunde. Das ist was völlig anderes, als wenn man ein großes Feature produziert. Ne? Der allererste Schritt war, dass man mehr Wiederholungen gemacht hat. Ne? Aber dann kam die Zusammenlegung und dann schließlich das Ende. Ne? Und da ist überhaupt für mich überhaupt keine Strategie erkennbar. Ne? Die Erfahrung mache ich ganz oft. Ne? Ja. Es kommen neue Ansagen, ab nächsten Monat wird das so und so gemacht. Ein halbes Jahr später wird nochmal was draufgelegt, was jetzt anders gemacht werden soll. Und ein Jahr später nimmt man das dann wieder stückweise zurück und es ist wieder so wie am Anfang. Ne? Da kommt man als Autor ins Grübeln. Ne? Wie laufen da Redaktionen? Ich bin ja nur von außen, ne? Ich bin Freier. Aber wir laufen da redaktionsinterne Entscheidungsprozesse ab. Wer beschließt sowas? Ne? Und welchen Hintergrund hat das? Ich kann da nichts erkennen. Ja? Es ist so ein Stochern im Nebel. Ich habe mal einmal bei so einer Autorenkonferenz in Baden-Baden teilgenommen. Da hat man sich 2 Stunden lang von der Medienforschung erklären lassen, wo noch Publikumssegmente sind, die man aktivieren kann oder für das Programm gewinnen kann. Ja? Also es scheint überhaupt nicht mehr so zu sein, dass man sich überlegt, was will ich eigentlich machen und wie begeistere ich Hörer dafür, sondern was sagt mir die Medienforschung, wo sind unsere Hörer und was kann ich tun, ja, um deren Bedürfnisse, vermeintlichen oder tatsächlichen Bedürfnisse irgendwie zu erfüllen.
Na, das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Überleitung zu einer Art Schlussrunde nochmal. Ich glaube ja, dass wir, wenn man es mal kulturtheoretisch betrachtet, uns in einer Übergangszeit befinden von einem humanistisch geprägten Weltbild, das die Demokratie sozusagen als humanistisches Ideal, als die, sag mal, die bestmögliche Form des Zusammenlebens entwickelt und hochgehalten hat, hin zu einem Dataismus. Ja, hin zu einem eigentlich ja fast biologistisch, zweckrational, positivistisch besetzten Menschenbild, wo dann genau solche Effekte eintreten, dass man eigentlich sozusagen sich nicht mehr auf die Verfassungen verlässt, diese humanistischen Verfassungen, Rundfunkstaatsverträge und so, sondern dass man eigentlich versucht, vorbei an diesen Texten, die aber eigentlich ja gesellschaftskonstituierend sein soll, dass man daran vorbei sich auf die Daten versucht zu verlassen, die aber auch längst noch keine eindeutige Sprache sprechen. Und ich glaube, wenn wir so ein System retten wollen oder überhaupt so eine Gesellschaftsform wie die Demokratie retten wollen in dieser Übergangszeit, dann müssen wir irgendwie dann müssen wir beides tun. Dann müssen wir einerseits die Zahlen im Griff haben, uns aber auch viel genauer angucken, welche positiven Effekte gibt es denn zum Beispiel eben für die Demokratie durch so Systeme wie das öffentlich-rechtliche System. Das heißt, wir müssen eigentlich den Teufel mit dem Beelzebub austreiben, glaube ich, und gleichzeitig aber, und das ist auch mein Eindruck, stärken sozusagen die Bedeutung dieser Verfassungen, die wir da haben. Gehen Sie mal in irgendeine Redaktion und fragen Sie mal nach dem Rundfunkstaatsvertrag, nach dem eigentlichen Auftrag. Oft kriegen Sie da kaum Antworten eigentlich, ne? Weil da legt sich so eine institutionelle Begründungszusammenhang, der innerhalb der Sender sozusagen zirkuliert, legt sich über den eigentlichen Auftrag. Und das ist, glaube ich, problematisch. Herr Krückel, jetzt habe ich aber das Gefühl, Sie möchten...
Ich kann noch jede Menge sagen. Aber ich muss noch einmal anknüpfen bei dem, wo Sie sagten, Kostendruck. Also erstmal ist dieses System unter anderem durch die Umstellung auf den Rundfunkbeitrag, der haushaltsbezogen ist und wo man quasi viele Schwarzseher erwischt hat, also hat eine sehr viel breitere Beitragsbasis bekommen. Erstmal ist ja nicht weniger Geld im System. So. Es ist tatsächlich aber von, ich sag mal, progressiven Inhalten zu anderen, weniger aufklärerischen Programmen und Kosten umgeschichtet worden. Das eine, das...
Politisch gewollt zu sein, oder?
Soll die das denn veranlasst haben? Das haben die Anstalten schon selber gemacht. Die haben schon immer mehr für Sportrechte ausgegeben. Ich glaube, dass die Leute, die in den Rundfunkräten sind, eher so ein bisschen kritisch das diskutieren. Jetzt ist die Macht, ich weiß nicht, ob Sie schon mal im Rundfunkrat Gast waren, das ist eine, also es gibt effizientere Arten und Weisen, sein Leben zu verbringen und politisch was zu bewirken, als da zu sein. Insofern gibt es da schon so eine Entwicklung. Gleichzeitig beispielsweise gibt es auch eine Entwicklung, und die ist jetzt auch nicht irrelevant, zu Altersversorgung, Zusatzversorgung. Der Betrag dessen, also vom Rundfunkbetrag, Beitrag sozusagen, war ungefähr 6% vor 15 Jahren, der da weggegangen ist. Jetzt sind wir schätzungsweise, das ist ein bisschen sehr schwierig auszurechnen, weil es so viele Altersversorgungsverträge gibt, sind wir ungefähr schätzungsweise bei einer Belastung von knapp unter 20%. Das heißt, wenn wir jetzt aufhören würden zu senden morgen, müssten wir trotzdem alle noch 4 Euro weiterzahlen, nur für die Altersversorgung. Also dann gäbe es kein Fernsehen mehr, gar nichts. Also dann, und die hätten auch gar keine Aufträge mehr. Das ist ein Maß, was ich wesentlich zu hoch finde, muss ich sagen. Da sagen wir, ich bin sogar Gewerkschaftsmitglied, insofern die Gewerkschaft hasst mich natürlich für solche Aussagen, aber ich sage, da muss eine Absicherung sein, wie sie beispielsweise im öffentlichen Dienst auch existiert, also auf der Höhe von VBL. Und das kann nicht sein, dass es da Zusatzversorgungen gibt, die wirklich exorbitant sind. Das ist nicht zu rechtfertigen. Und das ist nicht marginal, wenn wir sagen, also weil Sie gesagt haben, wir müssen ungefähr um 10% der Kosten bei dem Sport runter. Und wenn wir da auch nochmal 10% runtergehen würden, dann hätten wir schon echt viel. Und dann haben wir weiterhin das Problem der Akzeptanz. Deshalb sagten Sie, oder Teufel mit dem Beelzebub, wenn ich das aufgreifen darf, die Leute gucken jetzt Netflix und sagen, das kostet 99 und dieses andere kostet 17,50 und Netflix ist besser. Ich kann da nämlich immer gucken, was ich will, das ist nicht nur 7 Tage oder 20 oder 30 sozusagen in der Mediathek, und da kriege ich wenigstens, wofür ich bezahlt habe, und es kostet nur die Hälfte und es sind neuere Sachen und es wird mehr drüber gesprochen. Insofern befinden wir uns tatsächlich auch bei der Legitimation des Rundfunksbeitrags trotzdem in einer problematischen Lage. Ich sage gar nicht, dass man das ewig so bleiben muss bei 17,50, aber die Diskussionen sind ja unangenehm. Die AfD hat jetzt in sämtlichen Landtagen Anträge gestellt, die Rundfunkstaatsverträge zu kündigen. Teilweise falschen Menschen adressiert und hat es nicht richtig im Fokus. Aber von der Idee her wollen sie das ja abschaffen. Das wäre das Ende des Öffentlich-Rechtlichen. Und ich weiß nicht, wie breit sie damit wirken können, aber es ist jetzt auch nicht so, als würden sie da keine Unterstützung für finden. Und ehrlich gesagt, auch andere Leute, auch andere Landtagsabgeordnete, die nicht in der AfD sind, fangen dann an, so Fragen zu stellen, ja, ist das denn sinnvoll, so viel den Menschen dafür wegzunehmen? Und da ist dann... Das ist halt ein bisschen die Krux, und deshalb gibt es ja auch die Diskussion bei den Öffentlich-Rechtlichen, wieso will man es in Zukunft machen, gibt es ja auch den Vorschlag, ein Indexierungsmodell, sozusagen es wird automatisch erhöht, weil das Interessante ist natürlich schon, in den Landtagen sagen die ganzen Leute mir, ich habe überhaupt gar keinen Einfluss darauf, was sie da machen, ärgern sich auch darüber, dass die Sportrechte immer teurer werden und die Sender dafür Geld ausgeben, und die Landtage müssen aber dann die Gebührenerhöhung ja beschließen, das machen ja nicht die Anstalten, das müssen ja die Landtage dann machen, und dann gibt es die entsprechenden politischen Diskussionen, und das ist auch ganz banal der Hintergrund von dem, glaube ich, was Herr Robra gesagt hat aus Sachsen-Anhalt. Das Die nächste Beitragsperiode beginnt am 01.01.2021. Im Herbst 20 sind in Sachsen-Anhalt Landtagswahlen. Sozusagen, das ist genau der Zeitraum, in dem der Landtag darüber diskutieren müsste, von 17.50 auf 19.50 zu gehen. Mit einer AfD in Sachsen-Anhalt, die bei 24,5% liegt. Und wo die das letzte Mal, ehrlich gesagt, schon kaum eine Regierung zusammenbekommen haben in Sachsen-Anhalt. Also da, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, unsere Leute haben da gebetet, dass die Grünen in den Landtag kommen, damit sie nicht mit der Union koalieren müssen. Das war ja ein vollkommen absurder Abend. Also sagen, so knapp sind da die Verhältnisse. Und dann entsteht halt so eine Haltung zu sagen, naja, wir werden auch nicht, und das ist jetzt noch nicht richtig produktiv, in welche Richtung soll es gehen, aber so erklärt sich natürlich auch eine gewisse Unlust, so eine Debatte zu führen, wenn die Sender unsinnvoll auch das Geld teilweise ausgeben.
Aber deswegen bin ich so froh, dass Sie heute hier sind, weil diese Innenperspektive, die macht doch mal nochmal einfach deutlich, dass es ein weites Feld ist und wieder alles mit allem irgendwie auch zusammenhängt. Und bestimmte Fässer haben wir jetzt gar nicht aufgemacht, Verweildauer in den Mediatheken, die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks natürlich steigern würde. Damit hängt natürlich dann wieder zusammen, dass die Produzenten für diese Rechte nicht vernünftig honoriert werden, etc. etc. Also da sind noch eine ganze Reihe von großen Baustellen. Wir haben, im Grunde ist unsere Zeit abgelaufen. Ich würde vielleicht alle Panelisten nochmal bitten, vielleicht kriegen wir sowas wie ein Schlusswort hin aus Ihrer Perspektive. Herr Teusch, Sie haben gerade schon angesetzt.
Ja, also dieses alles, was Sie gesagt haben, ist bedenkenswert und wahrscheinlich auch richtig. Ich denke nur, dass man ganz, ganz viele Probleme, und damit komme ich auf den Anfang und die Lückenpresse zurück, ganz, ganz viele Sachen, dazu braucht man nicht mehr Geld. Ne? Die Tagesschau kann besser werden, auch ohne mehr Geld. Ja? Man kann auch andere Auslandskorrespondenten in die Welt schicken, die kriegen das gleiche Gehalt wie die Auslandskorrespondenten, die jetzt in der Welt sind. Ne? Und man kann die Talkshow-Moderatoren der Polit-Talkshows auswechseln und den Kreis der Leute, die da eingeladen werden, verändern, ohne einen Euro mehr zu zahlen. Ne? Möglicherweise sogar weniger zahlen. Ne? Und insofern, es gibt keinen objektiven Journalismus, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, sondern es gibt nur einen multiperspektivischen Journalismus, und diese verschiedenen Perspektiven muss ein öffentlich-rechtliches System bieten. Es bietet aber im Moment im Wesentlichen eine Perspektive, und mir käme es darauf an, diese verschiedenen Perspektiven reinzubringen. Und das kann man bei ganz vielen Sendeplätzen erreichen, ohne einen Euro mehr auszuzahlen, nämlich einfach durch ein anderes Selbstverständnis und eine andere Personalpolitik.
Dietmar, was sind deine Reformvorschläge?
Nee, find ich sehr gut. Und ich denke, man sollte die Digitalisierung als Chance sehen und nicht Netflix als Großkonzern. YouTube gehört, glaube ich, Google, noch so ein anderer Konzern, der keine Steuern zahlen will, die Arbeiter nicht anständig bezahlt. Da könnte man als öffentlich-rechtliches System eine Gegenwelt schaffen, die eben auch wieder unabhängigen Journalismus möglich macht, investigativen Journalismus. Was mir völlig gefehlt hat, ist zum Beispiel auch poetische Filme, Essayfilme, all das ist alles aus dem Programm rausgeschmissen worden. Ein Alexander Kluge könnte heutzutage im öffentlich-rechtlichen Fernsehen keinen Film mehr machen. Das geht nicht. Ich glaube doch, dass die Bundesrepublik ein bisschen besser ist als das, was wir da gerade abliefern. Digitalisierung als Stichwort, ganz wichtig, wenn man jüngere Leute oder eben auch zum Beispiel die vielen Migranten in unserem Land, die deutschen Staatsbürger mit einem migrantischen Hintergrund, wenn man die kriegen will für dieses System, muss man da was machen, da muss man aktiv werden. Da müssen die jungen, revolutionären Kräfte hin und sagen, liebes öffentlich-rechtliches Fernsehen, ihr habt wie 9 Milliarden, das gibt einem keine Stiftung, keine Filmförderung, das ist so viel Kohle, wir fordern dieses Geld ein. Also da muss auch die Zivilgesellschaft aktiv werden. Also man kann nicht einfach nur so tun, wir sind alle Konsumenten. Das ist ja eh so, ne, diese neoliberale Brause, die man uns da seit 30 Jahren einschenkt. da müssen wir eben selber aktiv werden. Und da kann ich auch nur jeden ermutigen, also gerade auch die jüngeren Kollegen, die müssen da richtig auf die Kacke hauen.
Herr Wallraff, wann machen Sie Ihren nächsten Film für ARD und ZDF? Wird es nochmal geben?
Ja, wenn das, ich bin da ja im Moment ein bisschen geächtet, habe ich den Eindruck. Ne? Obwohl der Bure schreibt mir da überschwänglich zum Geburtstag und so weiter, was habe ich nichts von. Ne? Also ich würde gerne da die Gelegenheit wahrnehmen. Ich bin jemand, der das öffentlich-rechtliche Fernsehen sehr schätzt und ich finde auch, bei allem Klugen, was gesagt wurde, wir müssen das erhalten. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass dieser Demokratie, ich würde nicht von Dadaismus sprechen, das war übrigens auch mal eine eher humane, ich habe mich sehr mit Dada befasst. Ich habe da mal. Entschuldigung,
ich rede vom Dataismus.
Alles klar. Entschuldigung, so entstehen Missverständnisse. Also,
Dataismus.
Also ich finde, das, was das Öffentlich-Rechtliche an Chancen hat und auch geleistet hat, ich glaube, wir lebten in einer anderen Gesellschaft, wenn wir es nicht gehabt hätten. Wir wären längst, ja, AfD wurde nicht verhindert, aber wir können sie zurückdrängen. Ja? Und wir können sie in die Schranken weisen und die sägen doch daran. Und was zurzeit versucht wird, auch über Zeitungsverlegerverbände, das Öffentlich-Rechtliche hier ja nicht abzuschaffen, aber so zu beschneiden, da müssen wir uns dagegen wenden, obwohl wir so viel hier an Forderungen haben, an berechtigten Forderungen, was ich auch vermisse, Minderheitenprogramme. Ja, alleine hier meine Freunde im WDR, die hatten mal sehr gute für die türkischen Einwanderer ein Programm. Das ist alles storniert worden, die sind jetzt aufs Internet angewiesen. Da überlässt man die dem türkischen Fernsehen und dem Erdogan-Hetze. Und da könnten wir wirklich auch im Kleinen sehr viel erreichen. Da sind gar nicht so riesen Mittel erforderlich. Also wir müssten den Raum, der noch vorhanden ist, nutzen und beharrlich das auch fordern. Und hier sind alles Kollegen, die sehr viel kenntnisreicher sind und die müssten sich lautstark bemerkbar machen, auch in Form von Resolutionen. Wem sage ich das? Dankeschön.
Herr Krückels, es hilft einfach nichts, es liegt in Ihren Händen. Die Politik ist einfach aufgefordert. Ja, die sind keine
Intendanten. Ich werde wahrscheinlich auch keiner mehr.
Aber ich sage Ihnen was aus unserer Erfahrung.
Die mögen mich jetzt schon nicht leiden. Die sagen mir dauernd, sie können doch nicht so gegen den MDR sprechen.
Wir Verbände reden ja seit Jahrzehnten mit den Sendern. Und es gibt aber zwei sozusagen Hebel, die wir haben. Denn die netten Gespräche mit Intendanten und Redakteuren, die bringen maximal kleine, also Detaillösungen. Es gibt zwei Hebel, die wir haben. Das eine ist, wenn man vor Gericht geht, weil man einfach sieht, und da hat Günter Wallraff Erfahrung damit, ja, aber das muss man sich als kleiner Verband erstmal leisten können, dass man da einfach den Finger mal in die Wunde legt. Und der zweite Hebel ist tatsächlich die Politik, weil es steht und fällt mit der Politik. Insofern gibt es jetzt einfach im Rahmen Ihrer Kommission die Möglichkeit, da Weichen entscheidend neu und anders zu stellen. Diese Aufgabe, die muss...
Ich bestreite das ja gar nicht, dass es die prinzipiell gibt. Und es gibt auch solche Diskussionen, das habe ich Ihnen ja auch gesagt, in bestimmten Bereichen auch tatsächlich programmliche Neubestimmungen oder Einschränkungen zu machen. Und das werden sozusagen eher Sachen sein, die sich auch im Privaten schon finden, wo das da Einschränkungen geben würde. Also ich sage Sport, ich sage irgendwelche Unterhaltungs-Entertainment-Geschichten. Solche Diskussionen gibt es, wie das, aber ehrlich gesagt, sind wir nur einer von 16, ich will mich gar nicht rausreden, aber es ist tatsächlich ein mühsames Geschäft, ist so ein bisschen Klassensprechertreffen immer und gucken, wo man dann mit der Schule hinfährt. Das ist nicht ganz so easy. Aber ansonsten, ich meine, die Produzentenallianz hat es auch mit Unterstützung der Politik, das stimmt, aber auch mit genügend Ningelei auch hinbekommen, die ARD und auch ZDF zu bestimmten Gesprächen zu zwingen. Das muss man auch sagen. Also es geht auch um Selbstorganisation der Leute und Wahrnehmung der eigenen Interessen. So banal ist es dann manchmal auch. Also das muss auch passieren. Die müssen auch, glaube ich, spezifisch, lautstark und tatsächlich auch an... Ich weigere mich ja gar nicht, das anzuhören, sonst wäre ich ja gar nicht hier hingekommen. Sonst hätte ich auch abgesagt und hätte gesagt, ja, hat nicht geklappt, der Zug ist ausgefallen oder so. Sondern ich würde mich jetzt... weiterhin verpflichtet fühlen, sozusagen der AG Doc, sonst wäre das für mich gar nicht interessant, mich hier zu positionieren oder was dazu zu sagen. Aber da müssen die Leute auch für sich selber das teilweise auch vertreten und sie müssen sich eigentlich, ich meine, sie sind jetzt das ist halt eine Mischung aus ständischem Verband und Gewerkschaft, was sie machen. Sie sagen, sie sind halt auch nicht so richtig stark in der Organisation zur Durchsetzung der eigenen Interessen, materiellen Interessen. Scheint mir so. Sozusagen sind sie nicht der Einzige im Bereich der AV-Schaffenden. Die lassen sich ja gerne mal gegeneinander ausspielen. Also wir haben ja eine Entwicklung in dem ganzen Gagenbereich, auch bei den Freien, bei den Cuttern und so weiter, wo über die letzten 15 Jahre teilweise zumindest, wo ich es beurteilen kann, eigentlich viel zu wenig passiert ist. Die haben einmal eine Angleichung bekommen, aber faktisch verdienen die jetzt nominell 30% weniger als vor 15 Jahren. Also, aber da lassen sich die Leute auch in gewisser Weise gegeneinander ausspielen, organisieren sich nicht selber richtig untereinander und sagen, okay, ich mache es auch für 160 Euro statt für 220.
Es ist richtig, Sie haben natürlich den Ball auch durchaus richtig zurückgespielt ins Feld zu uns. Ich habe das Schlusswort, muss also jetzt hier das nochmal aufgreifen. Sie haben natürlich recht, ich meine, der Vergewerkschaftungsgrad oder Organisationsgrad unter den Kreativen ist viel zu gering. Das hat natürlich mit einer neoliberalen Ich-AG-Mentalität zu tun, die uns jetzt 20, 25 Jahre eingeimpft worden ist. Und es liegt natürlich auch an uns, da ein Gegengewicht zu bilden. Gleichwohl ist die Aufgabe, um die es aber geht bei der Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, eine große, eine wichtige, eine, die vor uns liegt und die im nächsten Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach über die Bühne gehen wird. Luhmann hat gesagt, wir kennen das alle, alles, was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir dank der Massenmedien. Gleichzeitig wissen wir aber, dass wir ihnen nicht trauen können. Das hat er 1995 schon geschrieben, als das Privatfernsehen sozusagen seine erste Hochzeit und so hatte. Und ich glaube, er würde es heute nochmal so sagen. Ich glaube, und ich habe es ja versucht anzudeuten, und ich sehe das doch auch so ein bisschen eigentlich als Konsens in der Runde, für die Fortführung dieses humanistischen Projekts Demokratie sind die Medien ein extrem wichtiger Baustein. Sie sind halt nun mal die vierte Macht. Sie müssen ihre Rolle spielen und sie müssen die Möglichkeit haben, mit unverstelltem, klaren Blick auf eine komplexe, vielgestaltige und oft auch widersprüchliche Wirklichkeit zu gucken. Sie müssen das verantwortungsethisch tun, mit dem Blick letzten Endes für das Gelingen von Gesellschaft. Und dort, wo die Selbstverwaltung aber dieses Systems, dieses öffentlich-rechtlichen Rundfunks gescheitert ist, im Sinne der Auftragserfüllung zumindest, da muss eben jetzt nachgebessert werden. Insofern wird das nächste Jahr, glaube ich, ein spannendes für uns alle. Wir werden den Prozess weiter kritisch und auch mit guten Ideen zu begleiten versuchen. Wir haben heute keinen Auftakt gemacht, aber sozusagen ein weiteres Puzzlesteinchen versucht hinzuzufügen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen allen, dass Sie gekommen sind für diese interessante Diskussion. Und darf jetzt noch darauf hinweisen, was Sie heute Abend noch erwartet. Es wird jetzt gleich nach einer kurzen Pause von etwa 20, 25 Minuten Günter Wallraff nochmal im Gespräch sein, in einem ausführlichen Gespräch mit Knut Elstermann über sein, darf ich sagen, Leben und Werk, oder? Das wird uns noch den ganzen Abend beschäftigen und es wird dann am Mittwoch ein Werkstattgespräch geben im Rahmen auch unserer gemeinsamen Veranstaltung hier nach der Vorführung des Films Glaubenkrieger. Das findet hier statt am 6.12., eben am Mittwoch um 19.30 Uhr. Der Film wird zunächst auf der Kinoleinwand vorgeführt. Anschließend folgt ein Gespräch mit Ahmad Mansour, dem bekannten israelischen Psychologen und Autor. Und auch einer der Hauptakteure des Films wird da sein. Till Schauder, Regisseur und Redakteurin Jutta Krug sollen auch anwesend sein. Kommen Sie in Scharen. Es ist nämlich der Film, den die Deutsche Akademie für Fernsehen, der Dokumentarfilm, letztes Jahr oder dieses Jahr ausgezeichnet hat. Ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche Ihnen eine angenehme Pause und einen anregenden Abend noch gleich mit Günter Wallraff. Dankeschön.